Gebet gehört ja zum Christ wie ein Wasser zum Meer. Ist ja klar, wenn wir mit Gott leben, so reden wir auch miteinander. Aber dann denken wir sofort auch an Probleme mit dem Gebet. Zum Beispiel schlechte Gewissen. Das Gebet kommt doch immer zu kurz. Ich sehe doch noch mehr, könnte noch mehr. Wann ist überhaupt genug? Das Gebet ist oft auch als Pflicht erlebt. Ich muss. Soll ich sagen, als langweilige Pflicht. Darum mache ich lieber etwas anderes, privat. Wenn ich Zeit habe daheim, ich mache lieber etwas anderes. Viele sind auch im Gebet in der Gemeinde nicht dabei, sie machen lieber etwas anderes. Und wir haben so viel schon über das Gebet gehört. Wir wissen eigentlich doch alles. Alles schöne Theorie. Und manche haben resigniert. Beten eigentlich wenig. Beten eigentlich selten. Ich freue mich immer wieder, wenn ich in der Bibel Neues entdecke. Ist ja schon eigenartig. Ich lese jetzt das Buch etwa seit 60 Jahren. Immer das gleiche Buch und noch recht intensiv. Und dann ist es für mich ein richtiger Aufsteller, wenn ich wieder Neues höre, wenn Gott mit mir redet. Zum Beispiel in schlaflosen Stunden in der Nacht. So ist es auch geschehen mit dem Text heute. Ich lese Johannes 2, die ersten 11 Vers. Am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dabei. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus antwortete ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung, wie sie bei den Juden Sitte war, und in jedem gingen etwa 100 Liter. Jesus sagt zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er sagte zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Tafelmeister. Und sie brachten es ihm. Als er aber den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, rief der Tafelmeister den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder gibt zuerst den guten Wein und dann, wenn sie angetrunken sind, den schlechteren. Du aber hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah in Kana, in Galiläa. Und damit zeigte er seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Das ist das erste Wunder, das Jesus da hat. Und damit setzt er ein Zeichen. Ich bin überzeugt, das steht nicht umsonst so ganz am Anfang von seinem Wirken. Mit Jesus fängt eine neue Zeit an. Wenn wir schauen in der Bibel, wie haben dann andere angefangen mit der Wirksamkeit? Zum Beispiel Mose. Da hat es mit Plagen angefangen in Ägypten. Mit Gericht von Gott. Mit Gottes Strenge. Oder zum Beispiel Johannes dem Täufer. Da hast stark auftreten mit harten Worten. Hat Umkehr predigt. Und das Erste, was Jesus macht, als er auftritt, er macht einen feinen Wein. Damit zeigt er, Mit Jesus kommt etwas anderes, etwas Neues. Der Johannes hat es vorher schon im Text formuliert. Das Gesetz ist durch Mose gekommen. Gnade. Das Schenken von Gott. In dieser Form. Jetzt total da in Jesus. Und diese Liebe, das Schenken von Gott, das zeigt Jesus auf allem Anfang an. Das Erstaunliche ist, Jesus löst da ein Luxusproblem. Das war ein Rauschensfest, ein Hochzeug in Israel 7 Tage lang. Man hat wirklich gefeiert. Man hat gegessen, man hat getrunken, Wein getrunken offenbar recht viel, denn er ist frühzeitig ausgegangen. Pech für die Organisatoren. Und das Erste, was Jesus macht, ist da, er macht den Spitzen, wie ich gerne probiert. Wir können sagen, warum das? Wasser hat sie auch da, oder? Vom Wasser lebt man. Oder vielleicht irgendein billigerer Fussel oder so. Aber das entspricht Jesus nicht. Jesus macht keine halbe und keine billige Sache. Was er macht, hat göttliche Qualität. Jesus hat ja immer wieder gesagt, er sei für die Elenden und Armen gekommen. Und das stimmt auch. Wenn wir heute schauen, wo Gott vor allem wirksam ist, so ist es unter den Elenden und Armen. Zum Beispiel in Indien, da geschehen Wunder von Heiligen und so weiter. Die Leute, die haben keine Gesundheitsversorgung. Die sind darauf angewiesen, dass Gott heilt. Die haben zum Teil nichts zu essen. Die sind darauf angewiesen, dass Gott ihnen zu essen gibt. Die erleben Zeichen und Wunder von Gott, weil sie Elend und Arm sind. Aber wir in unserem Wohlstand, in unserem Überfluss, haben doch keine Chance bei Jesus. Doch. Jesus hilft auch bei Luxusproblemen, wir sehen es da. Das macht mir Mut. Aber eigentlich kann ich ja vom Betten reden. Wo steckt denn das Gebet da bei uns im Text? Es ist eine gewaltige Lektion, vielleicht ein bisschen anders, als man es erwartet. Ich habe 2 Themenbereiche. Zum Ersten das andersartige Gebet und das Zweite das Vertrauen in Jesus. Zum Ersten das andersartige Gebet. Die Bibel redet ja ganz viel über das Beten und sehr, sehr unterschiedlich. Mir kommt das vor in einem Blumenstrauß. Einmal schaut sie von dieser Seite die Farbe an und dann von dieser Seite und von dieser Seite. Wir lesen zum Beispiel, wir sollen wirklich mit Gott reden, ganz bewusst vor Gott sein, wenn wir beten. Und nicht einfach irgendwie etwas reden, weil wir halt jetzt beten. Manchmal denkt es mir, wenn Gott würde, nachdem dass wir betet haben, uns fragen, ja, was hast du jetzt wirklich wollen, dass wir ehrlicherweise müssen sagen, ich kann eigentlich nichts wollen, ich kann einfach ein bisschen beten. Die Bibel sagt, wenn wir beten, sollen wir auch wirklich vertrauen, das ist jetzt platziert bei dem Gott, der alles kann. Der schaut. Die Bibel sagt auch, manchmal soll das Gebet dann auch wirklich mit Ausdauer geschehen. So mit dem Beispiel von Jesus, von dieser Frau, wo der Richter bestürmt und bestürmt, bis er sagt, ich mag das Gestürm jetzt nicht mehr hören, ich gebe dir Recht. Oder dann, dass Jesus lehrt und sagt, ihr sollt nicht plappern, so einfach wie eine Gebetsphrase runterhaspeln. Das macht Gott keinen Eindruck, so soll es nicht sein. So hat alles seine Wichtigkeit und wir wollen das hören und wir wollen das ernst nehmen, die verschiedenen Aussagen. Aber da im Text, da ist ein spezieller Schwerpunkt. Es geht um das Gebet von der Maria, von der Mutter von Jesus. Und ihr Gebet heisst, sie haben kein Wein. Im Griechischen ist es noch viel kürzer. Im Deutschen geht das gar nicht, aber im Griechischen sind es nur 3 Wörter. So kurz. Die Mutter kennt ihren Sohn sehr gut. Immerhin hat sie 30 Jahre lang das Haus und das Leben mit ihm teilt. Und da lernt man sich schon kennen. Und weil sie Jesus kennt, darum redet sie so. Ich bin überzeugt, es hat keinen anderen Mensch in dieser Welt gegeben, der je Jesus so gut gekannt hat wie Maria. Sie weiß genau, wie er ist und darum betet sie so. Für Maria ist klar, der weiß alles. Sie muss ihm gar nichts erklären. Für sie ist genauso klar, der kann alles. Darum sagt sie es ja ihm. Und sie hat ein totales Vertrauen, der ist echt gut. Was der am Schluss macht, das ist schon recht. Ich muss mich da nicht einschalten oder stark machen dafür. Aber dann kann man sich natürlich fragen, ja, warum sagt sie es denn überhaupt? Wenn schon alles klar ist. Mit dem, dass sie das kurze Satz, den Jesus sagt, schaltet sie Jesus ins Problem ein. Es geht nur um das. Sie steht selber zurück, sie nimmt sich zurück und sagt, Jesus, jetzt bist du dran. Sie gibt ihm Verantwortung ab. Sie überlässt ihm das Problem, dem, der es lösen kann. Gebet ist eigentlich nur eins und darum lange drei Wörter. Ihm zu zeigen, ich vertraue dir in dieser Sache. Genauso hat auch Jesus später gelehrt in der Bergpredigt. Matthäus 6, 7 und 8. Da sagt Jesus, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr nötig habt, bevor ihr ihn bittet. Also Jesus sagt es nochmal auf den Punkt gebracht, Gott weiß schon alles, du kannst ihm doch gar nichts erklären, der weiß es sogar schon viel besser als du. Und darum braucht es gar nicht viel Wort. Und gerade nachher schließt ja Jesus das sogenannte Vater unser an. Das sind ja alles so kurze, knappe Sätze mit riesen Themen, die hinter jedem Satz steht. Wo man könnte einen Haufen dazu sagen, Jesus macht es nicht. Einfach Sachen Gott anvertrauen, es ist bei ihm, ist alles klar. Es ist schon einige Zeit her, dass mir das Wort so aufgegangen ist. Und ich habe geübt und bin immer noch am Üben. Und es hat in meinem persönlichen Gebet ziemlich viel verändert. Was vor allem geschehen ist, und das will ich, dass die Zeiten vom Gebet und mein Leben nicht immer so getrennt sind, sondern dass das Gebet viel mehr in mein Leben reingekommen ist. Genauso wie bei der Maria da. Ich bin mit dem Auto unterwegs in der Stadt. Jesus, ich habe keinen Parkplatz. Jesus, ich habe Kopfweh, vielleicht habe ich sogar Fieber. Dann denke ich an Fritz, der im Spital ist. Jesus, der Fritz, ist vielleicht am Sterben. Aber jetzt im Blick auf heute, Jesus, heute ist Abstimmung. Schau, dass es gut kommt. Es muss nicht sein, was ich gestimmt habe. Du weißt ja besser. Einfach Jesus reinbringen. In die Situation ist das Problem. Das ist so herrlich befreiend. Da kann ich aufschnaufen. Ich muss Gott nichts erklären. Das gibt so kurze, einfache Gebete. Ich muss ihm auch keine Lösungsvorschläge unterbreiten und sagen, ja, weißt so und so und so, das bitte mach so und so. Er weiß es ja sowieso besser. Was soll ich ihm Vorschlag machen? Braucht es nicht. Und einfach immer im tiefsten Vertrauen, der ist schon gut. Das langt, wenn es bei ihm ist. Und so habe ich gemerkt, dass das plötzlich im Tag mich begleitet. Wenn ich in der Zeitung lese, wieder mal von unserem Rahmenabkommen, sage ich, Jesus, wir haben ein Problem mit der EU. Langt. Ich laufe an einem Vater vorbei, der mit dem Kind schlittelt. Wir wechseln ein paar Worte und nachher sage ich beim Weiterlaufen so innerlich, Jesus, der braucht dich auch. Und so kann ich durchs Leben gehen und überall das mit Jesus teilen und sage, Jesus, da bist ja du auch dran. So wie bei der Maria. Das heisst, überall, wo ich hinkomme und was ich begegne, ich teile das Anliegen einfach Jesus ganz kurz, das langt eigentlich, ganz kurz teile ich es ihm mit und überlasse es ihm. Immer wieder neu. Es ist ja nicht so, dass mit dem, wenn ich das einmal gemacht habe und es bei Jesus abgegeben habe, dass es nachher dort bleibt. Das wühlt ja manchmal in mir. Ich kann es nicht loslassen. Es kommt wieder auf. Und dann, was mache ich? Ich mache wieder das Gleiche. Ich gebe es ihm wieder und wieder und wieder. Und plötzlich ist der Kampf vom Gebet, wo auch das dauerhafte Gebet wird, aber nicht mit vielen Worten, sondern immer wieder einfach, Jesus, du bist dran, damit das Anliegen dort bleibt, wo es hingehört, nämlich bei ihm, und dass ich es nicht plötzlich wieder selber übernehme. Das kann zum richtigen Kampf werden. Gott braucht unsere Erklärungen und unsere vielen Worte nicht. Aber manchmal brauche ich es. Sie tun mir gut. Manchmal bin ich froh, dass ich meine Probleme kann losreden vor Gott. Dass ich, wie man auch sagen kann, das Herz kann ausschütten vor ihm. Die Bibel ist ja voller so Beispiele, auch in den Psalmen, wo jemand einfach klagt und redet und macht und tut mit ganz vielen Worten, aber denkt nicht, Gott brauche ich das, das brauche ich. Weil es mir gut tut. Gott weiß es schon. Gehen wir weiter. Die Antwort, die Jesus gibt, ist ja schrecklich. Die meisten Übersetzungen mogeln und verschönern es. Im Griechischen heisst es nur, Frau, ich habe mit dir nichts zu tun. Oder was habe ich mit dir zu tun? Nicht einmal Mutter. Was geht mich das an? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. So distanziert, so schwierig. Jesus kann so schwierig sein. Er hat das Anliegen zweifellos verstanden. Und sagt im Moment nein. Scheint wenigstens. Jedenfalls nicht sofort. Da kommt mir eine andere Situation in Sinn. Ganz ähnlich. Es sind dort zwei Frauen, Maria und Martha. Jesus ist nicht in der Nähe und der Lazarus wird krank und sie schicken zu ihm. Und sagt ein kleines, kurzes Sätzchen, sagt der Bote, Lazarus, der, den du gern hast, ist krank. Punkt. Wieder so ein kurzes Maria-Gebet. Der, den du lieb hast, ist krank. Punkt. Und was macht Jesus? Er wartet, er bleibt noch ein paar Tage dort, bis der Lazarus dann gestorben ist. Genauso abweisend wie da, auf den ersten Blick. Ist manchmal noch schwierig. Gebet ist ja nicht wie ein Automat, wo ich einfach das Gebet oben nie wirf und dann kommt die Erhörung unten raus. So einfach geht es nicht. Und wir können uns überlegen, ja, Maria, könnte ja sagen, hey, so geht man mit der Mutter nicht um und so. Könnte beleidigend sein. Nicht. Nicht irritiert, sondern wir lesen weiter. Sie sagt, seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Das Vertrauen zu Jesus. Was er euch sagt, das tut. Eine mutige und starke Frau, die so redet. Wir machen sie oft umgekehrt. Wir meinen, beten heisse umgekehrt. Was ich dir sage, Gott, das tue. Aber so läuft es nicht. Das ist umgekehrt. Was er sagt, das tut. Wir wollen Gott Anleitungen geben, Lösungsvorschläge unterbreiten. Oft mit wortreichen Gebet, wo Jesus wahrscheinlich denkt, oh, das plappert wieder. Mühevoll für uns und für Gott. So ein Beten. Maria sagt es anders, was er euch sagt, das tut. Das klingt ja schon gut, aber wenn wir uns die Situation vorstellen, die Maria hat ja das nicht kennt, wie es dann weitergegangen ist. Wir kennen sie jetzt, Happy End. Aber die haben kein Wein und sie sagt Jesus und er sagt, was er euch sagt, das tun, sagt sie dann der Diener. Aber sie hat ja keine Ahnung. Können sie, dass beim Wasser bleibt? Oder dass gar nicht passiert? Wasser können sie selber holen. Da bleiben oft so viele Fragen offen. Werde ich ihn überhaupt richtig verstehen? Ich weiß nicht, ob ihr Jesus immer so genau versteht. Ich habe manchmal Mühe. Ich habe mich auch schon verhört. Es war nicht so, wie ich es gemeint habe. Oder wollt ihr vielleicht etwas sagen, was mir dann nicht passt? Ich habe ja meine Meinung auch und meine Vorstellung. Kann ich einfach sagen, was er mir sagt, das tue ich? Ist noch mutig, oder? Alles. Blankoscheck. Was er immer sagt, das tue ich. Ist das deine Haltung, meine Haltung? Und ob es dann am Schluss auch funktioniert? Viele sind doch schon von Jesus enttäuscht worden, ich auch. Das weiss doch die Maria alles und sagt einfach bedingungslos, hey, was er immer euch sagt, das macht. Übrigens, ist das nicht überhaupt unser Fundament, die Haltung fürs Leben als Christ? Ist das nicht so etwas wie der genetische Gott von meinem Christsein? Das ist doch der Moment, wo ich überhaupt Christ geworden bin, dass ich vorher irgendwo auf einem Weg gelaufen bin, wo ich selber bestimmt habe, wo ich gut gefunden habe, und dann kommt Gott und sagt, stopp, und sagt, lauf jetzt auf meinem Weg, also geht es umkehren, seinen Weg gehen. Das ist doch der Anfang und das Wesen vom Christsein. Das heisst, das ist mein Programm, das ist euer Programm, wenn ihr mit Gott unterwegs seid, was er euch sagt, das tut. Das ist doch normal, das geht doch gar nicht anders. Und jetzt, und darum gibt es so komische Ereignisse, wie das nicht an der Wein ausgeht, und noch ganz viele andere Beispiele in der Bibel, wo Gott immer nur eins will, von uns hören, stimmt es immer noch? Was ich dir sage, tu es. Du hast es noch. Darum bringt er uns in Schwierigkeiten. Immer mit der Frage, du hast es noch. Ist es wirklich so? Vertraust du mir? Gott hat nur immer die eine Frage, den einen Wunsch. Vertraust du mir? Du hast es, was dir sagen. Und dann geschieht, was zu befürchten ist. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung, wie sie bei den Juden Sitte war, und in jedem gingen etwa 100 Liter. Jesus sagte zu ihm, jetzt kommt's, was er will. Füllt die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Wasser? Hätte Jesus nicht gebraucht. Das hätten sie selber können. Sie brauchen nicht Wasser. Sie brauchen Wein. Hätten sie es doch ein bisschen besser müssen erklären. Was soll der unsinnige Befehl? Ganz einfach. Theoretisch. Das Vertrauen prüfen. Er prüft nur, machen Sie es, was ich sage. Und das ist das Prinzip vom Glauben. Glauben, ich kann das Leben lang die Bibel lesen und studieren und alles wissen. Aber wenn ich nie einen Schritt mache auf den Glauben, ist er für Katz. Glauben ereignet sich erst, wenn ich mich bewege, wenn die das Wasser füllen. Und dann mache ich einen Schritt und auch einen Fortschritt und komme weiter und merke, wie es am Schluss heisst, er hat seine Herrlichkeit drin gezeigt, indem dass sie einen Schritt gemacht haben und er hat seinen Schritt dazugegeben. Auch das? Ein Risiko. Und dann heisst es beeindruckend, die haben es gemacht. Das heisst sogar im Detail, sie füllen die Krüge bis zuoberst voll. Hätte ich ja können sagen, hey Wasser, ja klar sind es Wasserkrüge. Lange Tau hat ja schon vorher Wasser drin gehabt. Halber tut es auch, dann hätte es nur die Hälfte vom Wein gehabt. Für mich ist das ein Beispiel, wo gegen die Halbherzigkeit tritt. Wie oft probiert man etwas Halbes für Gott zu geben oder zu machen. So ein bisschen, dass mir dann auch noch passt und ich noch etwas davon habe. Und sind enttäuscht worden. Das hat nicht funktioniert, nicht wirklich. Und wir können ja Gott auch nichts bringen, Wasser. Bildlich gesprochen, dass er Wein daraus macht, das ist ihm überlassen, ich kann es nicht. Und der Paulus sagt ja bis hin zum Umgang mit den Finanzen, 2. Korinther 9, Vers 6, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Wenn du alles gibst, kommst du alles über. Bis oben haben sie Krüge gefüllt. Und dann wieder. Und er sagte zu ihnen, schöpf nun und bringt dem Tafelmeister. Und sie brachten es ihm. Immer noch Wasser. Es steht nicht genau, wann die Verwandlung geschehen ist. Es hätte ja noch schwer daneben gehen können. Oder der, der es probieren muss, wenn sie dem Wasser bringen. Es kann noch recht ein Risiko sein, auch noch peinlich werden, einfach so auf Jesus zu hören. Und währenddem, dass es macht, geschieht es. Erst währenddem, dass es sich bewegt, geschieht es. Solange wir das höckeln und all schön und lieb schauen, passiert es nicht. Es passiert, wenn wir uns bewegen und das tun. Wenn wir aus der Theorie rauskommen und der Glaube wirklich Schritt macht. Und dann heisst da eben der letzte Vers, das ist das erste Zeichen, das Jesus da hat. Er hat seine Herrlichkeit darin gezeigt und seine Jünger haben an ihn geglaubt. Eben da ist der Glaube gewachsen. Das war jetzt Leben im Glauben, das haben sie erlebt. Das wollen wir und das sollen wir. Und das können wir, wenn wir so auf Jesus setzen. Was können wir mitnehmen vom heutigen Morgen? Das erste Mal, vielleicht wollt ihr auch lernen, zu beten wie Maria. Einfach so, sie haben keinen Wein. So kurz, ich muss gar nichts erklären. So ergebnisoffen, ich muss dir keine Lösungsvorschläge machen und sagen, wie dann das Gebet erhören. Und total vertrauensvoll, du bist ja so gut. Du machst das dann schon gut. Darum muss ich nicht mehr sagen. Ich schlage vor, dass wir das jetzt jedes für sich einmal üben, vielleicht eine Minute lang oder so. Nimm mal Anliegen, die dich beschäftigen und mach so kurze 4-Wörtli-Sätze zum Gebet. Probier es mal. Eine Minute. Probier es. Und machen doch dann das einfach auch weiter. Den ganzen Tag heute, morgen, wenn das Leben weitergeht. Nehmen das Gebet so ins Leben ein. Und das Zweite, machen wir es doch wie die Diener. Tun alles, was Gott dir sagt. Vielleicht gibt es Sachen, die unklar sind. Dann kannst du das vielleicht mal stehen lassen, aber mach wenigstens die Sachen, die klar sind. Es hat ja mal jemand gesagt, nicht das macht mir Problem, was ich von Gott nicht verstehe, sondern das macht mir Problem, das, was ich verstehe. Weil ich weiss, was dran ist. Und vertraue doch Jesus, dass es wirklich gut will und gut macht. Und sag ihm immer wieder neu, ja, es gilt immer noch. Was du mir sagst, das will ich tun. Das ist der Weg, wo Jesus seine Herrlichkeit zeigt. Wo wir ihn erleben werden. Ich möchte noch beten. Jesus, lehre uns beten. Und lehre uns, dir zu vertrauen. Amen.